Halbe Stunde mit Ulrich Commerson im Gespräch.
Einen schönen guten Abend. Ich freue mich auf meinen 8. Podcast Halbe Stunde mit und freue mich besonders auf meinen heutigen Gast. Dr. Katrin Fuhrmann, ich muss das ein bisschen ablesen, vom Helmholtz-Institut für pharmazeutische Forschung in Saarland. Das musste ich nicht ablesen und auch nicht das Zentrum für Infektionsforschung, aber in dem Bereich biogene Nanotherapeutika, wenn ich das richtig sehe. Ich kann mir ein bisschen was vorstellen, wenn man es lesen kann, versteht man das auch leichter. Du kannst bestimmt gleich was dazu sagen, auch was sich dahinter verbirgt. Aber erstmal dir, Katrin, einen herzlichen Gruß heute Abend hier. Ich freue mich, dass wir miteinander reden können.
Danke, Ulrich. Danke für die Einladung. Freue mich auch.
Gut, kennengelernt haben wir uns vor einigen Wochen, Monaten, weil Scientists for Future, also sozusagen die Wissenschaft begleitende Bewegung von Fridays for Future, wenn ich das so sagen darf, in einem offenen Brief an den Ministerpräsidenten des Saarlandes gewandt hat, ich glaube zusammen mit Fridays for Future, und ich das ganz spannend fand, was da an Thesen vertreten wurde und gesagt habe, na gut, dann können wir uns ja mal unterhalten und haben gleich irgendwie festgestellt, es gibt so ein paar Themen, an denen wir weiter arbeiten wollen. Und ein Ergebnis war, dass wir heute hier beim Podcast zusammen sind. Aber jetzt will ich erstmal genau wissen, was sich hinter biogenen Nanotherapeutika tatsächlich verbirgt.
Also biogen heißt von etwas Lebendigem abgeleitet. Und Nano sind eben ganz klein, sind ein Tausendstel Millimeter. Und Therapeutika sollen eben Mittel sein, die etwas behandeln. Und unter diesem Oberbegriff verstecken sich extrazelluläre Vesikel. Das ist dann wieder ein bisschen komplizierter. Und zwar muss man sich vorstellen, wenn Zellen miteinander kommunizieren, dann können die kommunizieren miteinander. Und zwar senden die halt nicht Töne aus, wie wenn wir sprechen, sondern die schicken kleine Päckchen. Und in diesen Päckchen sind RNA drin oder Proteine oder irgendetwas ist da drin. Und diese Päckchen, die nennen sich extrazelluläre Vesikel. Also die werden abgeschnürt von einer Zelle. Und das Faszinierende daran ist eben, dass auch Zellen miteinander verschiedene Sprachen benutzen. Also so wie wir dann eben auch nur von anderen verstanden werden, die Deutsch sprechen. So gibt es bei den Zellen auch eben, manche Vesikel werden nur von den Zellen angenommen und verstanden und andere Zellen lassen es wieder allein. Und das hat den Vorteil, dass man eben zielgerichteter arbeiten kann. Also wenn man von künstlichen Vesikeln spricht, das sind Liposomen. Das kennen wir jetzt zurzeit auch aus der Impfung von BioNTech. Da ist der Impfstoff drin verkapselt. Die sind künstlich hergestellt. Das heißt, da muss man enorm viel Arbeit reinstecken, um quasi diese Lipid-Doppelschicht, die ein Liposom umhüllt, noch natürlich aussehen zu lassen, indem man eben Zucker und Proteine und Ähnliches noch drauf haftet. So blank wie das Liposom ist, würde es von allen Zellen angenommen werden. Und das ist ja bei einem Impfstoff auch genau das, was wir wollen. Das ist sofort eine Immunantwort und zwar eine breite Antwort auch irgendwie erwischt. Und wenn wir aber an bestimmte Krankheiten gehen, wollen wir eigentlich eine zielgerichtete Wirkung haben. In unserem Fall fokussieren wir uns weniger auf Krebszellen, sondern mehr auf bakterielle Infektionen. Das heißt, wir wollen eigentlich, dass diese Vesikel von Bakterien aufgenommen werden und nicht die normalen Zellen schädigen zum Beispiel oder dass eben keine heftige Immunantwort losgeht oder dass das vielleicht im Idealfall nur von den bösen Pathogenen aufgenommen wird und nicht von den gesunden Bakterien, weil wenn wir daran denken, wir nehmen ein Antibiotikum normalerweise als Tablette ein und der Wirkstoff löst sich, der wird übers Blut im ganzen Körper verteilt, ein Rest vom Antibiotikum. Und einfach über den Blutkreislauf gelangt es ja auch wieder in den Darm und macht diesen typischen Durchfall nach einer Antibiotikatherapie. Und wenn wir Vesikel nehmen könnten und sagen, so, und bei einer Lungenentzündung wird nur das inhaliert und es wirkt dann nur in der Lunge, das wäre einfach perfekt. Daran arbeiten wir.
Und da bist du, das ist Grundlagenforschung auch, oder auch sehr angewandt?
Schon ziemlich angewandt für Helmholtz. Die Helmholtz-Gemeinschaft macht eigentlich Grundlagenforschung, ganz genau. Die fragen immer nur, was passiert, wenn das und das. Aber wir sind am HIPS eigentlich enorm anwendungsorientiert. Also wir machen wirklich Forschung zu neuen Antibiotika. Und dann diese Abteilung Wirkstofftransport, in der wir verortet sind, die will wirklich etwas entwickeln, was dann therapeutisch wirkt. Mhm. Ja. Ist dann halt manchmal auch mit einem hohen Risiko verbunden. Das kann man sich aber in der Forschung an Helmholtz zum Beispiel leisten. Das ist eben auch der Grund, warum wir zum Beispiel am HIPS Antibiotikaforschung machen und die pharmazeutische Industrie das schon komplett ausgelassen hat. Also wenn man sich ansieht, wie viele neue Antibiotika entwickelt werden, da ist nichts mehr in der Pipeline. Weil das Problem ist, ein Antibiotikum, das nimmt man nur für eine Woche. Das heißt, ein Pharmakonzern kann da gar nicht so viel Geld mit verdienen. Und das Schlimmste, was denen passiert, ist immer, dass sie ein neues Antibiotikum entwickeln, aber eine Resistenz auftritt. Dann können sie es nämlich auch gar nicht mehr. Dann haben die ganzen Entwicklungskosten da reingesteckt und können es nicht mehr rausholen. Und dadurch haben eigentlich die meisten Pharmafirmen aufgehört, daran zu forschen, sondern machen Krebstherapie zum Beispiel.
Und also eine Frage muss ich dazu nochmal nachstellen. Das ist immer super spannend. Wir lernen es gerade so, ich glaube, das ist so eine der positiven Wirkungen der Pandemie. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler lernen es so zu erklären, dass es auch alle verstehen können, die nichts mit dem Wissenschaftszweig zu tun haben. Und ich habe auch den Eindruck, die Bevölkerung ist auch hoch interessiert daran, es sich von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu erklären. Also ich finde nicht viel Schönes an der Pandemie und nichts Gutes eigentlich, aber lernen können wir schon eine ganze Menge. Und ich glaube, das hat uns weitergebracht, einander zuzuhören und ja, nicht wissenschaftsgläubig zu sein, das werde ich nicht. Ich glaube, das gehört halt auch dazu, sondern das kritisch zu hinterfragen und dazu gehört es zu verstehen. Was ich bei Antibiotika, ich war auch Wissenschaftler, aber Sozialwissenschaftler, was ich mit Antibiotika aber aus meinen Lebenserfahrungen verbinde, ist, dass ich mittlerweile meinen Arzt oder meine Ärzte immer frage, naja, ist das gut, wenn ich jetzt ein Antibiotikum nehme? Das erhöht doch eigentlich nur die Wahrscheinlichkeit, dass die irgendwann bald gar nichts mehr wirken. Und wir haben eigentlich viel zu viel Antibiotika sozusagen schon in der Umwelt. Da könnt ihr aber auch dagegenhalten und quasi durch diese neuen Antibiotika, die ihr da entwickelt, vielleicht dafür sorgen, dass das nicht alles schon wieder umsonst gewesen ist. Oder wie verstehe ich das?
Ja, genau. Also was man jetzt macht, man gibt immer Breitspektrum-Antibiotika. Das ist dann Amoxicillin oder Penicillin oder ein Ciprofloxacin. Und breites Spektrum heißt, das killt einfach alles. Also gram-negative, gram-positive Bakterien, das sind die guten, die schlechten und so weiter. Und das, was wir zum Beispiel versuchen, ist mit diesen extrazellulären Vesikeln und was wir auch gesehen haben, was jetzt ein neues, größeres Projekt ist, was eben in der Fuhrmann-Gruppe, das ist ja mein Mann, der die Gruppe leitet, wofür er jetzt die EU-Förderung bekommen hat, ist, man macht Folgendes, man nimmt Bakterien, schlechte Bakterien, Staphylococcus aureus, kultiviert die, trennt die Bakterien komplett ab, sodass man nur die Vesikel von denen noch hat und wirft diese Vesikel auf die Myxobakterien. Das ist etwas, was HIPS-eigen ist. Das sind Bakterien, die aus dem Boden kommen. Da gibt es, ich weiß nicht, Millionen, Milliarden Stämme. Man wirft die da drauf und die Myxobakterien, die sehen, okay, da kommen Vesikel. Und die tragen das und das und das gefällt mir nicht und dann mache ich Gegenvesikel dazu. Also die bringen dann eine andere Antwort. Das heißt, man nimmt die eine Kultur, trennt die Pathogenen ab, nimmt diese Vesikel, wirft die auf die Myxobakterien, trennt die Myxobakterien wieder ab, nachdem die mit dem für ein paar Tage in Kontakt waren. Und dann nimmt man diese Vesikel und wirft die auf die Staphylococcus-Bakterien. Und man sieht einen antibiotischen Effekt. Da sind ja keine Bakterien drin bei den Staphylokokken, sondern die Myxobakterien sind abgetrennt. Es sind nur die Vesikel, aber die produzieren halt von sich aus schon Stoffe, die antibiotisch wirken und das können wir dann da drauf geben. Und wenn wir uns vorstellen, das alles geschieht ganz schnell, wir könnten da eine personalisierte Medizin draus machen. Das heißt, wenn jemand eine schlimme Hautinfektion hat, was ein Staphylococcus aureus wäre, wo eben ja, drohen würde, man müsste das Bein amputieren, weil das Ganze läuft halt in den Blutkreislauf. Wir haben eine Sepsis und ehe der Patient stirbt, muss ein Körperteil abgenommen werden. Wenn wir uns also vorstellen, wir nehmen aus dieser Wunde den Keim raus, kultivieren das, nehmen die Vesikel, werfen die auf Myxobakterien und geben es dann wiederum zurück auf die Haut. Dann hätten wir ja da etwas, was speziell nur gegen diese Infektion wirkt und müssen nicht mit einer größeren antibiotischen Paste riskieren, dass der Staphylococcus aureus gegen unser Penicillin jetzt eine Resistenz entwickelt hat und wir damit trotzdem nicht weiterkommen. Und uns irgendwann, das ist ja der Fall, was jetzt passiert, da sind Keime, Acinetobacter baumannii, die bilden halt Resistenzen in einem Ausmaß, da kommt man nicht hinterher. Da bekommen Patienten bekommen 19 verschiedene Antibiotika infundiert und sterben dann trotzdem, weil einfach, die sind so schlau und so stark, die kriegt man nicht gegriffen. Mhm. Und das wäre halt das, was wir gerne hätten. Das wäre jetzt so eine der Anwendungen.
Gut, also um es zu verstehen, was eure Antibiotika dann unterscheidet von dem, was wir an Breitbandantibiotika kennen, das ist so ein bisschen wie, ich glaube, die Fechter sprechen davon, es gibt Säbel und es gibt Florett und ihr seid eher diejenigen, die mit dem Florett oder vielleicht sogar mit der Pinzette da rangehen und ganz genau versuchen, den Punkt zu finden, während die anderen einfach einmal ordentlich draufhauen.
Das finde ich das sehr gut, ja. Eben nicht mit der Kanonenkugel auf den Spatzen. Ja. Ja,
das ist vielleicht ein bisschen populärwissenschaftlich populär ausgedrückt, aber wenn ich so erklären würde, würde ich mich, glaube ich, einigermaßen sicher bewegen.
Ja, auf jeden Fall.
Und es ist auch besser für die Umwelt, das habe ich auch verstanden. Und das ist ein Punkt, bei dem du auch sehr engagiert bist. Ich habe das schon erwähnt, dein Engagement bei Scientists for Future. Und jetzt frage ich mal nach so einer persönlichen Motivationslage. Wie kommt eine Wissenschaftlerin, die an der Spitze der Forschung ist, auf die Idee, dann eine Bewegung zu unterstützen wie Scientists for Future?
Also
wird ja wahrscheinlich nicht Langeweile gewesen sein.
Nee, also ja, der Klimawandel beschäftigt mich schon sehr lange. Also mein Vater zum Beispiel, der kannte den Club of Rome und der hat mir dann noch die Neuauflage, die da in den 2000ern, glaube ich, erschienen war. Die hatte ich auch gelesen und es hat mich schon immer irgendwie so besorgt, wo das hingeht. Aber ich habe auch lange gedacht, dass es eigentlich alles in Ordnung ist. Das wird schon irgendwo hinkommen. Diese CO2-Kurven, die man immer sieht, die man eigentlich einnehmen müsste, um alles noch zu retten, diese ganz krasse Grafik mit, wo müssen wir einsparen, die kenne ich ja jetzt erst seit 2 Jahren, würde ich sagen. Ja, und dann habe ich 2019 gedacht, so, da war ja erst die erste globale Demo im März. Und dann habe ich gedacht, okay, zum September, diesmal, da müssen wir aber dabei sein. Und das hat super geklappt. Ich habe mir halt so ein Banner ausgedruckt von den Scientists for Future und habe am HIPS gesagt, so, wir machen jetzt mal ein Foto und wir machen Werbung auf Twitter für den globalen Streik am 20. September 2019. Und dann bin ich über den Campus und genau, und habe eben darüber auch Gerhard Wenz kennengelernt. Und ja, also meine Motivation ist, ich möchte halt dieses Ruder rumreißen. Und wenn Sie Scientists for Future nicht wären, dann wäre ich bei den Fridays for Future. Bei den Scientists for Future gefällt mir allerdings dieser etwas langsamere Charakter, dass man eben, so wie jetzt bei der Antwort auf diesen Brief, den Ministerpräsident Hans in alle Briefkästen geworfen hat, da haben die Fridays for Future dann ein Antwortschreiben gehabt mit, das ist keine Naturkatastrophe, das ist eine Umweltkatastrophe. Und da fand ich halt nett, ja, da kenne ich mich aus, dann guckt man, was sind die Paper, wo haben wir die Originalpublikation, wo das alles beschrieben wird und gestützt wird, was hier in dem Schreiben behauptet wird. Und ja, das ist das, was mir dann so gefällt.
Ja, ich finde, es ist auch ganz gut, dass da verschiedene Kreise sich zusammenschließen. Denn, also du hast den Club of Rome erwähnt, ich bin irgendwie sozusagen mit den Erkenntnissen des Club of Rome gerade mal auf die Welt gekommen. Das war ja ein paar Jahre nachdem ich zur Welt gekommen bin. Also Wenn man heute so die Diskussionen in der Gesellschaft sich anhört, dann hat man den Eindruck, das sei so was ganz Neues. Nein, die Erkenntnis, die grundsätzliche Erkenntnis, dass wir weit über unsere Verhältnisse leben, die haben wir eigentlich schon seit ewigen Zeiten. Ich war in der Schule, da haben wir über Faktor 4 und ähnliche Dinge gesprochen. Also eigentlich wissen wir schon eine ganze Menge seit ganz langer Zeit. Es war aber eine rein fast schon akademische Debatte. Es hat damals einige Wissenschaftler interessiert und irgendwie haben wir dann plötzlich eine gesellschaftliche Bewegung endlich gehabt. Ich bin aber sehr überzeugt davon, dass es jetzt notwendig gewesen ist, dass eben auf allen Ebenen da diskutiert wird. Also dass wir nicht nur Fridays for Future haben, also die Schülerinnen- und Jugendbewegung, sondern dass das gerade eben unterstützt wird, auch nochmal von WissenschaftlerInnen, die nicht nur mit ihrer wissenschaftlichen Expertise rangehen dürfen, sondern eben auch auf die Straße gehen müssen. Ich glaube, das ist ganz wichtig für die Akzeptanz, um eine gesellschaftliche Bewegung hinzukriegen.
Ja, ich möchte gerade noch anmerken, ich finde es immer beeindruckend, wenn Menschen das hinkriegen, dieses Innen mit hinten anzuhängen in der Sprache. Ich habe mal mit einer gesprochen, die hat das konsequent bei jeder Personengruppe geschafft, diese Genderrichtigkeit.
Ja. Also ich glaube, im Podcast warst du heute die Erste, die das so gesagt hat, aber hör mir später nochmal nach. Ich bin da nicht so fit. Ich habe es mir aber sehr früh angewöhnt, eigentlich dann von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu sprechen oder von Schülerinnen und Schülern. Das ist in mir drin. Nein, das Gender-Sternchen mitzusprechen, das gewöhne ich mir an. Ach, ich finde allerdings auch, ich höre auch Leuten zu, die es nicht verwenden. Ich glaube, es ist ganz gut, drüber zu reden. Ich bin sehr überzeugt davon, dass wir gerade bei Sprache aufpassen müssen, dass wir niemanden ausschließen. Habe allerdings auch manchmal den Eindruck, das ist so eine gesellschaftliche Tendenz überhaupt, dass es manchmal gar nicht mehr ums gegenseitige Zuhören, sondern ums Recht haben geht. Und das finde ich, da muss man dann aufpassen. Aber ich bemühe mich, ja. Du hast recht. Super. Ich stottere allerdings mit dem Innen mit Pause noch. Und es ist für mich keine ideologische Frage, es ist aber eine Frage des sensiblen Umgangs mit Sprache. Ich glaube, und man darf da auch mal ein bisschen rumstottern, tue ich sowieso ständig. Aber drum ringen, auch um Meinungen ringen, das ist mir ein ganz wichtiger Punkt. Ich finde, man muss nicht immer Recht haben, aber man muss bereit sein, dem anderen zuzuhören und zu überlegen, ja, wie ist eigentlich dein Argument?
Ja, ich krieg's auch nicht immer hin. Ich habe auch eigentlich gerne in meine Lebensläufe geschrieben, ich bin Apotheker, bis mich dann jemand angefangen hat zu korrigieren, Apothekerin, ja, dann plötzlich passen die Wörter nicht mehr in eine Zeile, weil halt überall noch ein...
Gut. Trotzdem müssen wir bewusster werden. Da bin ich überzeugt von. Es geht nicht nur um diese Frage, es sind viele andere Dinge, die auch... sehr schnell Leuten das Gefühl geben, nicht gemeint zu sein. Ich habe sehr großen Wert darauf gelegt, gerade bei Publikationen, immer heftige Streitigkeiten dann auch angefangen. Also was ich überhaupt nicht mag, ist, wenn dann da quasi drin steht, so ein Sternchen ganz am Anfang, keine Ahnung, Männer im Sinne dieses Gesetzes sind auch Frauen oder sowas. Oder wenn wir die männliche Form verwenden, sind Frauen auch immer mitgemeint. Also ich finde, sowas geht nicht, das geht in unserer Zeit nicht mehr und keiner käme irgendwie auf die Idee und keine da reinzuschreiben. Wir verwenden nur noch die weibliche Version und machen eine Fußnote und sagen, Männer sind mitgemeint. Das finde ich, geht nicht. Ändert aber nichts daran, dass auch Menschen, die nicht gendern in der Sprache, durchaus in der Sache auch mal Recht haben können. Und finde, das ist so ein ganz wichtiger Punkt. Ja, nochmal zu versuchen, das andere Argument auch sich erstmal anzuhören, selbst wenn es mich überhaupt gar nicht überzeugt. Ich habe gerade wieder die Erfahrung gemacht, ich bin ja schon auch so bei Twitter schon sehr lange unterwegs. Da hat mir jetzt jemand vor kurzem gesagt, die Wissenschaft hat festgestellt, das ist so und so. Und da habe ich gesagt, naja, das finde ich schon mal ein bisschen komisch. Die Wissenschaft hat festgestellt, also die Wissenschaft gibt es sowieso mal gerade gar nicht, sondern Wissenschaft ist auch ständig in Veränderung und Wissenschaft muss auch ständig selbst hinterfragen, ob das denn stimmt oder nicht. Denn es gibt keine letzte, allgemeingültige Wahrheit und jede wissenschaftliche Erkenntnis kann morgen schon wieder überholt sein. Ich finde, das haben wir gerade in dieser Pandemie nochmal sehr oft gesehen. Das ist aber nicht schlimm. Ich finde, das macht Wissenschaft aus und das macht auch letztlich eine offene Gesellschaft und eine demokratische Gesellschaft aus, dass wir uns selbst eingestehen müssen, dass wir durchaus auch irren können und dass der oder die andere auch recht haben könnte.
Ja, ja. Am Ende kommt es, manche Erkenntnisse entwickeln sich eben über die Zeit heraus. Ja, genau.
Naja. Ja, Zeit ist ein wunderbares Stichwort. Ich gucke gerade auf die Uhr und ich stelle mit Entsetzen fest, dass ich meine Einstiegsfrage noch nicht mal gestellt habe. Eigentlich wollte ich nicht damit beginnen, aber eigentlich finde ich das schön auf der anderen Seite, dass ich auf ein Projekt zu sprechen komme, das du auch an der Universität des Saarlandes mich ja weiterführst. Das ist ein Projekt, das es grundsätzlich schon länger gibt, nämlich eine Uni, ein Buch. Ich weiß das deswegen, weil ich vor einigen Jahren selbst schon mal daran teilgenommen habe an diesem Projekt. Und jetzt gibt es ein neues Projekt der Universität des Saarlandes. Und ich darf diesen wunderschönen Titel des Buches, um das es dabei geht, vielleicht mal noch vorlesen. Das heißt, das blaue Wunder, warum das Meer leuchtet, Fische singen und unsere Beziehung zum Meer so besonders ist. Jetzt frage ich dich, wie seid ihr auf dieses Buch gekommen? Warum dieses Buch? Was macht dieses Buch so besonders? Und worum geht es dabei eigentlich?
Genau, also das blaue Wunder ist von Frauke Bagusche, Meeresbiologin und lebt in Saarbrücken. Und damals nach diesem Streik 2019 im September saß ich beim Scientists for Future Treffen und Frauke war auch zu Gast. Und Gerhard Wenz, der ehemalige Chemieprofessor von der Uni Saarland, der hatte dieses Buch auf den Tisch gelegt und hat gesagt, es gibt diese Initiative, eine Uni, ein Buch. Man versucht alle an einer Uni ins Gespräch zu bringen und man nimmt ein Buch als Aufhänger. Und warum nehmen wir nicht das hier? Weil es geht um das Meer. Und da haben wir eigentlich viele, die sich irgendwie was darunter vorstellen können. Viele Fachbereiche, eben die Naturwissenschaften, wo Wirkstoffe aus dem Meer isoliert werden oder Physik, was alles fluoresziert unter Wasser. Und ja, man kann es eigentlich auch weiterspinnen. Also ich hatte auch mit Lucia Scherzberg gesprochen, die hat gesagt, ja, das Meer, katholische Theologie, das Meer, das ist in der Bibel, ist alles voll davon. Und bei den Philosophen habe ich jemanden gefunden, der die ethischen Aspekte von wie ernährt man sich und da wäre auch Fisch zum Beispiel, Fischfang drin, also viele Anschlusspunkte und es war aber 2019 zu spät schon, um noch eine Bewerbung vorzubereiten, das haben wir dann eben für dieses Jahr vorbereitet und sind dann angenommen worden und das Projekt läuft jetzt dieses und nächstes Semester, also bis Ende Wintersemester 2022 und welche Fragen gab es noch? Wovon handelt das Buch? Ja, genau, es umspannt also quasi alle Aspekte vom Meer. Wie wird es eingeteilt? Was gibt es alles für Meeresschichten? Was sind das für Temperaturen? Salzwasser, wie funktioniert das? Meeresströmungen, warum Fische singen? Also stumm wie ein Fisch, das stimmt eigentlich gar nicht. Und damit sind wirklich die Fische gemeint, nicht die Wale, die mit Gesängen oder so Knickerlauten auffallen, sondern auch Fische machen eigentlich Lärm. Der wird aber total übertüncht durch, ja, durch laute Frachter, die besonders schnell fahren oder ähnliches. Und dann halt die ganzen Aspekte Meeresschutz. Und was einem so zum Ende des Buches quasi klar wird, ist, also das Meer ist das zweitgrößte Ökosystem der Erde. Und dem Meer geht es gerade schon gar nicht so gut. Und damit ist jetzt gar nicht unbedingt die Überfischung gemeint, womit man trotzdem Sachen aus dem Gleichgewicht bringt. Sondern auch die Temperaturen steigen an und ruinieren bestimmte Kinderstuben. Die Korallenriffe leiden unter Temperaturänderungen, leiden unter der Versauerung der Meere, weil das, was an CO2 in der Luft ist, das wird auch enorm vom Wasser aufgenommen und bildet da quasi Kohlensäure. Das ändert den pH-Wert, sodass Korallenbleichen eben enorm stattfinden. Und das sind Kinderstuben für ganz, ganz viele verschiedene Fische. Also ja, es ist ein Riesensystem. Und genau, ich habe mal gesagt, ich glaube, wenn wir es schaffen, das Meer zu retten, dann schaffen wir es auch uns zu retten. Dann schaffen wir es, den Planeten zu retten. Weil alles, was wir machen, hat einen Einfluss aufs Meer. Das, was wir hier die Toilette runterspülen, das landet im Meer. So ungefähr. Also jetzt mal ganz grob ausgedrückt, ohne dass es korrekt wäre, aber alles, was wir hier machen, was wir in die Luft bringen,
das belastet letztlich alles die Meere, die ganze Mikroplastikfrage und so weiter. Und ja, aber es klingt halt so, das finde ich so wichtig, auch bei Scientists for Future und bei Fridays for Future, dass nicht nur ein düsteres Szenario und Endzeitstimmung verbreitet wird, sondern dass wir schon feststellen können oder zumindest mal sagen, wir versuchen, das zu retten und wir versuchen, das hinzukriegen. Ich erinnere mich daran, dass es ein paar Dinge, dass uns ja auch schon ein paar Dinge gelungen sind. Ich glaube, das gehört schon dazu, dass wir Hoffnung machen, dass wir sagen, es kann uns gelingen. Ich erinnere mich insbesondere, das Thema Ozonloch war eine Zeit lang so eine Diskussion. Also ich habe als Jugendlicher gedacht, mit dem Ozonloch, das vergrößert sich, das kriegen wir sowieso alles nicht mehr in den Griff. Und bei vielen hat das so eine Reaktion gebracht, naja, dann feiern wir noch die letzte Party und dann ist sowieso vorbei. Ich glaube, wir haben da einiges hingekriegt beim Ozonloch und ich bin eigentlich der festen Überzeugung, wenn wir es schaffen wollen, dann können wir das auch hinkriegen. Ich bin immer noch so überzeugt, dass Menschen nicht nur in der Lage sind zu zerstören, sondern auch ganz, ganz positive Dinge hinzubekommen. Das siehst du auch so?
Ja, das ist, also das, was du jetzt gerade sagst, ist auch enorm wichtig in dieser Sache. Und da merkt man den Unterschied zwischen der Uni Saarland und unserem Partner von der HBK Saar, die auch mit dabei sind, Christian Bauer und Ivica Maksimovic. Wir sagen halt, ja, das ist so und so und so sind die Fakten. Und anscheinend sind wir auch total belehrend manchmal, obwohl das nicht unsere Absicht ist. Wir wollen ja eigentlich informieren und wenn man etwas besser kennt, dann kann man dafür auch mehr Gefühl entwickeln. Also ich glaube, in dem Buch so ungefähr ist das Zitat, man liebt nur, was man kennt und man schützt nur, was man liebt. Aber das Nette an der HBK ist eben, die planen mehr Veranstaltungen, um diese Gefühlsebene zu schaffen, um dieses, das haben wir gemeinsam mit dem Meer und das, diese Empathie dafür wieder zu spüren. Und auch eventuell dieser Mix aus Liebe und Schmerz quasi. Einerseits diese Sehnsucht zum Meer, gerade jetzt nach Corona, glaube ich, sehen sich sowieso sehr viele nach dem Meer. Und dieses Verständnis, diese faszinierende Unterwasserwelt und das andere dann dieser Schmerz, wenn man sieht, manche Dinge laufen gerade echt falsch. Aber
ja, das freut mich. Grund, meine HBK, ich sage das jetzt mal so, ich war ja auch als Kulturminister zuständig für die künstlerischen Hochschulen. Ich habe immer gesagt, meine beiden schönen Schwestern. Ich habe es bedauert, dass ich leider nicht für die Universität und für die HTW zuständig war, aber das war halt an dem Koalitionsfrieden geschuldet und alles wollte ich nicht haben. Aber das finde ich immer schön, wenn es solche Kooperationen dann auch gibt, gerade bei diesen gesellschaftlichen Fragen, dass HBK und UDS an der Stelle zusammenarbeiten. Ich habe das im Studium auch schon sehr genossen. Meine spannendsten Dinge waren, ich habe es eben schon gesagt, ich war eigentlich damals in der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät, nicht als Jurist, sondern weil die Politikwissenschaft dort angesiedelt war, habe Philosophie studiert und die beiden spannendsten Semester, die ich hatte, waren in dem einen Semester, als wir als Philosophen klassische Logik gemacht haben, das aber mit den Informatikern zusammengetan haben, wo völlig unterschiedliche Welten vermeintlich aufeinander gestoßen sind, wir in Wahrheit aber gemerkt haben, dass die Philosophie sich mit ganz ähnlichen Themen beschäftigt wie die Informatik. Und das andere war die Ästhetik, die wir als Philosophen auch von Kant bis zu den neuesten Philosophen, amerikanischen Philosophen der Ästhetik gesehen haben. Und dann hatten wir eine Seminarveranstaltung zusammen mit Künstlerinnen und Künstlern der HBK, die einen völlig anderen Blick auf das Thema Wahrnehmung hatten. Ich finde, das waren die beiden spannendsten Veranstaltungen während meines ganzen Studiums, weil es eben nicht mehr im eigenen Saft gewesen ist. Insofern freut mich das riesig, dass du auch sagst, das macht mit der HBK auch großen Spaß.
So, und das muss ich aber jetzt nochmal sagen, das Projekt Mehrwissen, wir wollen eben daraus auch irgendwie nochmal etwas schaffen an der Uni Saarland, das über den Tellerrand hinausgeguckt wird in den einzelnen Fachrichtungen. Ich habe Pharmazie studiert und ich hätte gerne, also jetzt im Nachhinein, mir fehlt so viel an ethischen Sichtweisen oder anderen, sowas, so eine Art Nachhaltigkeitszertifikat für Absolventen der Uni Saarland, das finde ich echt bereichernd. Also.
Das ist doch super. Ich muss dir leider sagen, das ist auch fast schon das Schlusswort, denn unsere Zeit ist jetzt heute wirklich rasend schnell wieder davongelaufen, oder? Ich weiß nicht, wie du es empfindest.
Ja, total.
Ich möchte mich
die Zeit bis zum Start ging langsam.
Ja. Herzlichen Dank nochmal. Du hast es auch gesagt, ich glaube, unter dem Hashtag mehr Wissen, und zwar mehr mit 2e, werden viele der Veranstaltungen auch zu sehen sein. Ich darf mich nochmal abschließend bei dir, Katrin, herzlich bedanken für dieses spannende Gespräch und darf darauf hinweisen, die nächste halbe Stunde mit wird heute in 14 Tagen stattfinden, am 19. Mai um 19 Uhr. Bis dahin und jetzt dir und euch allen einen schönen Abend noch.
Dankeschön. Danke ebenso.